Ich darf zunächst auch diejenigen herzlich grüßen, die heute Abend zum ersten Mal unter uns sind. Und wie bereits von Bruder Buch angedeutet, möchte ich Fortsetzung machen in der Gesamtthematik, aber diejenigen, die nun dazugestoßen sind, werden auch ohne Schwierigkeiten den Anschluss finden. Ich werde eine kurze Wiederholung dessen vornehmen, was ich heute Nachmittag gesagt habe. Und diejenigen, die heute Nachmittag dabei waren, das sage ich als Pädagoge, werden eine Wiederholung als eine gute Übung empfinden, um dann das, was sie gehört haben, auch behalten zu können. Aber ich meine, es ist immer noch dann wichtiger, dass wir nicht nur etwas auswendig können, sondern inwendig haben und dann anwendig praktizieren. Auswendig, inwendig und anwendig. Das Thema der Leiden bzw. der Gerichte, wenn ich das aus biblischer Schau sehe, ist ein existenzielles, ein so entscheidendes. Und niemand von uns kann diese Thematik in seinem Leben ausklammern. Ich würde ja mal fragen, wer unter uns ist ohne Leiden bisher gewesen? Ich glaube, da wird sich niemand melden. Und wenn das der Fall wäre, dann hätte ich allerdings Bedenken. Sie auch? Habe ich nicht heute Nachmittag von Hebräer 12 her eine Textstelle gelesen, wo Gott als der Vater sich verantwortlich weiß als Pädagoge für die Erziehung und wenn nötig er auch Zucht ausübt, also nicht antiautoritär, laissez-faire handelt? Gerade weil er Kinder zu Söhnen heranziehen möchte. Und damit bin ich bei einer Art des Leidens, ich will sie ganz kurz nochmal wiederholen, hier bin ich eingestiegen in Erziehungsleiden. Auch andere Leiden korrespondieren mit dem Erziehungsleiden. Aber der größte Teil der Leiden, denke ich, hängt mit Sünde zusammen. Ja, gäbe es keine Sünde, gäbe es auch keine Leiden. Die Masse der Menschen wird wegen der Sünde in Leiden hineinkommen, selbst verschuldet, aber auch unter der Herrschaft und Regie Satans, des Fürsten und Gottes dieser Welt oder dadurch, dass Gott selber eingreift. Und da können wir von Gerichten reden. Aber Gerichte sind, das habe ich auch ausgeführt, nicht nur Strafmaßnahmen, sondern der weise Pädagoge, Gott hat Erziehungsabsichten. Er möchte die Menschen zur Buße, zur Umkehr führen. Die dritte Art, Leiden um des Glaubens willen, im Sinne von Anfechtungen, Proben. Gott möchte, dass wir in den Schwierigkeiten, in den Leiden, um seinetwillen treu bleiben. Das wäre also die dritte Art. Viertens, um der unsichtbaren Mächte willen. Ein Typ aus dem Alten Testament ist der Hiob. Und auch Paulus weiß sich ein solcher, der in diesem Theatron, also in dem Schauspiel der unsichtbaren Welt gegenüber, sich als Christ, als Diener Gottes, als Doulos, so heißt es im Griechischen, beweisen möchte. Dann Leiden um Jesu Christi willen. Das ist auch klar, dass der größte Teil der Menschen nicht leidet um Jesu willen, sondern um anderer Dinge willen. Und auch wir Gläubige müssen nicht immer nur um Jesu willen leiden. Aber wohl uns, wenn das so wäre, dann wird auch der Geist der Herrlichkeit auf uns ruhen. Und das ist nicht der Fall, wenn wir von Gott wegen der Sünde unter Zucht stehen. Erst dann, wenn wir Buße tun und ins Licht hineinstellen, wird dann wieder die Gemeinschaft mit Gott da sein. Dann hatte ich gesagt, ist das ein Sonderfall, eine nächste Art, der Apostel Paulus, der von Satan geschlagen wurde und Paulus bittet dreimal den Herrn um Wegnahme dieses Leidens. Er bekommt aber die Antwort, trage das, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Damit will Gott zeigen, dass da, wo Gott Lasten auf erlegt er aber auch die Kraft gibt. Ja, die Kraft des Auferstandenen soll selbst überwinden helfen. Etwas Wunderbares. Dann, das habe ich heute nicht erwähnt, der Epaphroditus ist zum Beispiel um des Dienstes für den Herrn willen tot krank geworden. Dann hat sich der Herr erbarmt. Also auch da wieder um Jesu willen, um des Dienstes willen. Und dann eine etwas schwierige Art zu verstehen, Erstattungsleiden, wo Paulus im Kolosserbrief sagt, ich erstatte an Leiden in dem Körper des Christus, was noch mangelt. Auch noch im Epheserbrief weist er darauf hin. Ist also nicht im katholischen Sinne zu verstehen, ein Fürleiden, wo etwas von dem heiligen Christus abgezogen würde, wo eine Schmälerung des Leidens Jesu Christi da wäre. Nein, es geht um ein Leiden, ein Kreuzesleiden, wo Frucht entsteht durch den Totaleinsatz des Apostels. Und die letzte Art, Verstockungsgerichte. Da, wo Menschen nicht mehr hören und die Anrufe Gottes missachtet und wenn dann Gott Menschen laufen lässt. In den ersten beiden Kapiteln des Römerbriefs wird da einiges von dieser Art der Gerichte angesprochen. Gott gibt sie dahin in ihren Lüsten und Begierden. Und das ist schlimm, wenn Menschen dahin gegeben sind. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute in einer Zeit leben, wo viele dahin gegeben werden, auch solche, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben und denen Gott dann kräftige Irrtümer sendet. Gott tut das, die er auch nachher verstockt, wenn der Mensch sich verstockt. Kräftige Irrtümer, dass sie der Lüge glauben, das sei die Wahrheit. Ich habe aus Idea Spectrum hier einen Artikel vorliegen, es ist die letzte Nummer, unter der Überschrift Verbrüderung mit dem Teufel, Fragezeichen. Da nehme ich einen Kalender zur Vorbereitung des Deutschen Evangelischen Kirchentages in München, Kritik hervorgerufen. Er enthält 12 Motive aus einem Plakatwettbewerb für die Kirchentagslosung, Nehmet einander an. Nehmet einander an. Und für den Februar ist vorgesehen, es sind sogar die entsprechenden Bilder dazu angegeben, vorgesehen eine Darstellung, wo eine weiße Figur eine schwarze umarmt. Vielleicht haben Sie es gesehen, Sie nicken. Und eindeutig ist bei der weißen Figur erkennbar der Dornenkranz, also ein Hinweis auf Jesus. Und die schwarze Figur hat einen Pferdeschwanz und solche Hörner. Also, der Christus umarmt den Teufel. Ist das nicht Blasphemie, also Gotteslästerung? Dagegen haben dann die Evangelikalen Sturm gelaufen. Das ist schon eine Art Verfinsterung in dem Sinne dahingegeben, wo solche, die sogar theologisch argumentieren, nicht mehr glauben. Bitte, es gibt gläubige Theologen, dafür bin ich dankbar. Bei uns im Schwabenländle gibt es sehr viele und das ist ein Geschenk. Das wollen wir auch festhalten. Und damit wird schon deutlich, wir müssen differenzieren, wenn wir die Warum-Frage stellen. Es ist also die Frage nach dem Grund. Hier geht es um das Kausale, Ursache, Grund, Hintergrund. Heute Abend beschäftigt uns nun die Wozu-Frage, lateinisch das Finale, der Zweck ist gefragt und da steckt auch drin das Wort Finis, Ende, Ziel. Wenn ich nur die Warum-Frage beantworte, nicht aber die Wozu-Frage stelle, dann bleibt unklar, wohin die Zielrichtung geht. Und das dürfen wir vom Worte Gottes auch wissen. Dass Leiden, Gerichte nie Selbstzweck sind. Auch nicht Endzweck, sondern Mittel zu einem Zweck und Ziel. Darum will ich erst nochmal auf den Begriff Gericht eingehen. Nicht im juristischen Sinne, zwar hat er auch etwas damit zu tun, aber hier geht es um Herrichten, nicht nur hinrichten. Viele Gläubige meinen, Gericht bedeutet Aburteilung, Verurteilung, Ausschluss auf ewig, keine Möglichkeit. Das steckt auch nicht in den Begriffen des Urtextes drin. Wenn man den hebräischen oder auch griechischen Urtext nimmt und nach diesen Begriffen fragt. Also im Hebräischen geht es um Rechtshandlung und das Richten selbst, Din. Oder um die Rechtssache und Gerichtsurteil, Mishpat. Strafgericht und Gericht ist auch drin, ist aber wieder anders akzentuiert. Und im Griechischen haben wir Gerichtshandlung, Krisis, Sie kennen den Begriff. Oder Beschluss und Gerichtsurteil, Krima. Und Verurteilung, Strafe dann Katakrima. Also wenn schon das Wort Gottes differenziert, sollten wir das auch tun. Und ich zitiere einmal Langenberg dazu. Gericht ist Zurechtbringung aufgrund der göttlichen Gerechtigkeit nach der göttlichen Rechtsnorm. Und diese ist durchaus positiv. Also Durchführung des Rechts zum Zweck der Heilung. Auch Bestrafnis oder Verdammnis ist nicht im absoluten Sinne negativ, sondern stets dem positiven Zweck untergeordnet. Ich war jetzt vor einigen Tagen, vor Weihnachten, in einem Mitarbeiterkreis, wo Geschäftsleute angesprochen werden sollen. Und dieser Mitarbeiterkreis hatte mich einmal zu einem Vortrag eingeladen und ich war jetzt abends auch dabei. Und dann erwähnte einer der Brüder, weil ich auch etwas gesagt hatte im Hinblick auf Prophetie, ja, und dann heißt es, und sie werden nachher gequält. Gequält, das ist schon ein Ausdruck, der biblisch ist, ja, dort in dem Feuer Nacht und Tag. Und dann rief einer dazwischen, das sollte man mal den Allversöhnern sagen. Ich habe mich zunächst nicht zu Wort gemeldet, dann kam aber aus der anderen Ecke eine Stimme, ganz laut, und das dürfen wir doch wissen, die Liebe Gottes wird schließlich triumphieren. Da meinte der andere, ja. Was wollen Sie denn angesichts der katastrophalen Situation auf dem Balkan oder wo Menschen verhungern, elendig umkommen unter Bedingungen, die schauriger Art sind? Wenn da Menschen zuerst vergewaltigt werden, stranguliert werden, einen schaurigen physischen Tod sterben, ohne Glauben an Jesus Christus, ist doch schon eine furchtbare Strafe. Meinen Sie nicht auch? Und dann Feuersee ohne Ende. Ich habe es mir hier schon mal gesagt, da sind bald die Zeugen Jehovas noch humaner, die dann meinen, dass in dem Feuersee die Seelen derer, die da ins Gericht kommen, ausgelöscht werden. Aber ewig, unaufhörlich, ohne Ende. Nein, Gott hat mit Gerichten, auch schlimmsten Gerichten, und wir wollen Gerichte nicht bagatellisieren, ein Ziel vor, Telos, ein Ziel. Und das habe ich auch schon mal von Bruder Heller zitiert, um Gerichte ernst zu nehmen, auch Feuergerichte. Ich habe heute Nachmittag von Feuer- und Wassergerichten gesprochen. Halt einmal für eine Sekunde lang deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze. Dann spürst du was? Von Feuergericht. Wir halten also fest, Gerichte nicht Selbstzweck, nicht Ende, sondern Mittel zu einem Zweck im Sinne des Herrichtens, damit dann auch die göttliche Gerechtigkeit einmal in dem ganzen All erscheinen wird. Und weil dieser gerechte Gott auch der Gott der Liebe ist, wird er durch Gericht zum Heil führen. Es gibt kein Heil ohne Gericht und kein Gericht ohne Heil. Und damit müssen wir einen weiteren Punkt heute Abend uns verdeutlichen. Sie kennen ihn, aber er muss in diesem Zusammenhang uns in seiner ganz gewaltigen Tiefe, aber auch Höhe, ja in dem Sinne, wie es Paulus in dem zweiten Gemeindegebet ausspricht, im Sinne von Länge, Breite, Tiefe und Höhe deutlich werden. Alle geistlichen Dimensionen werden da angesprochen. Und es ist dies das Kreuz Jesu Christi. Hier ist das größte Gericht, das gewaltigste Gericht, das Gericht mit unermesslichen Auswirkungen geschehen. Und dürfen wir uns das sagen lassen, der Sühnetod Jesu genügt vollkommen der Gerechtigkeit Gottes mit allen Konsequenzen. Sind Sie auch der Meinung? Ja. Freilich, wie sich das auswirkt im Einzelnen, das ist unterschiedlich. Das werde ich nachher noch darstellen, wie die Gemeinde als Erstlingsschar darauf eingeht, auf dieses Kreuzgeschehen. Und darum können wir sagen, faktisch, also ganz konkret, praktisch wird diese Gerechtsprechung nur dann vollzogen, wenn der Verurteilte seine Schuld einsieht und sich dieses Angebotes Gottes, eben des Kreuzes, bedient. Darum ist das Kreuz einerseits ein Skandalon, ein Ärgernis, aber auch ein Mittel der Entscheidung. Uns ist das Kreuz eine Rettung. Der Gekreuzigte, es ist ja nicht das Holz, der Gekreuzigte Sohn Gottes. Denen, die verloren werden, ist das eben ein Ärgernis. Und bei der Gemeinde, bei denen, die der Heilige Geist jetzt zu einem inneren Bankrott führt, ja, in diese geistliche Todessituation hineinführt, da wird das Verlangen nach Heil deutlich. Und dass die erste Aufgabe des Heiligen Geistes, die Menschen zu überführen von der Sünde, von dem verlorenen Zustand, dass sie ohne Gott im Tode leben. Dann aber, wer das erkennt, die Gerechtigkeit, die in Christus Jesus den Menschen gilt. Und dann wird noch aufgezeigt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er ist gerichtet. Damit möchte ich nochmal die Innenseite des Kreuzes ansprechen. Ich habe das wohl auch schon einmal hier getan. Wie Sie, es ist eigenartig mit den Christen, mit denen, die sich Christen nennen, die das Geheimnis des Kreuzes, das Geheimnis der Auferstehung, das Geheimnis des Christus in uns nicht kennen, dass sie immer bei vordergründigen, bei dem, was man mit den Sinnen fassen kann, stehen bleibt. Wie haben die meisten Weihnachten gefeiert? Vordergründig? Ich habe mir gedacht, das ist wohl so. Schauen Sie, da sollte man sich mit dem beschäftigen, der lebt. Wenn da zwei Menschen sich lieb haben und verheiratet sind, dann interessiert doch der andere lebende Partner. Was würden Sie denn sagen, wenn der Lebende völlig ausgeklammert wird und der andere Partner immer nur ein Bild hervorkramt, das Baby anschaut und damit in eine Entwicklungsphase zurückschreitet, die nur dann eine Berechtigung hat, und das würde ich auch sagen, wenn die beiden sich lieben und sagen, ach, es war mal so damals. Aber wenn der Bezug zum Lebenden nicht da ist, fehlt das Entscheidende. Und beim Kreuz ähnlich. Wie viele Kreuze als Symbole werden getragen? Die Feste haben eine große Gefahr, dass man aufgrund der äußeren, anschaulichen Situation sich im seelischen Bereich oder auch im intellektuellen Bereich, je nach Veranlagung, befriedigt. Und damit zurück zu diesem Kreuz. In Kolosser 2, Vers 14 und 15 wird es ja beschrieben. Nämlich, er hat die uns entgegende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, ausgetilgt. Er hat sie aus der Mitte, den Prozessakten, weggetan, indem er sie ans Kreuz nagelte. Das hat er aktiv getan. Die Evangelien schildern primär die Außenseite. Hier von Paulus wird die Innenseite dargestellt. Und im Hinblick auf die Fürstentümer. Er hat die Fürstentümer und Gewalten völlig entwaffnet. Er stellte sie öffentlich zur Schau und hielt einen Triumph über sie. Das sollten wir uns immer wieder neu aufschließen lassen. Der Herr hat ein vollgültiges Opfer vollbracht. Johannes sieht im Opfertod Jesu das Heil für alle Menschen begründet. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Können Sie das glauben? Da steht es doch extra da. Nicht nur für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Die erste Auswirkung nun für die Gemeinde, das ist die Erstlingschar, der lebendige Organismus. Die Glieder finden sich in allen Konfessionen, Denominationen, Kirchen, Gemeinschaften. Die Auswirkung ist die, dass in diesem Heilsakt, in dem das Wesen der Liebe Gottes offenbar wird, der Mensch sich wiederfindet, der verlorene Mensch nun zugreift. Und da muss es aber dann nun auch zu einem Selbstgericht kommen. Und wir dürfen die Ersten sein, die das in Gnaden tun. Dass wir anerkennen, ich gehörte dorthin, wie jener Stecher am Kreuz. Nur so wird uns die Gerechtigkeit zuteil, wenn wir ihn anschauen. Das sagt ja Jesus auch in Johannes 3, Vers 16 und bezieht sich auf eine Situation während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Als da die feurigen Schlangen viele mit ihrem tödlichen Gift infiziert hatten und die Menschen dem Tode geweiht waren. Ein Blick auf die Schlange erhöhte, eiserne Schlange genügte und die Menschen wurden heil. Das ist das, was wir tun sollen, den erhöhten Christus anschauen. Und dann heißt es ja in Johannes 5, Vers 24, wer das so tut, wer an ihn glaubt, an den, der für uns das Sühnopfer war, an den Sohn Gottes, der für uns starb, wer so glaubt, kommt nicht mehr in das Gericht, denn er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Insofern dürfen wir alle den Tod bereits hinter uns haben. Ist das nicht zu viel gesagt? Ja, wir werden den Tod nicht mehr schmecken. Denn Tod ist immer Gericht. Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Der Sünde sollt, hat Luther übersetzt. Wir sind aber frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, wenn wir dem glauben, der uns erlöst hat. Paulus schreibt den Ephesern, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das Geschenk ist kostenlos zu haben. Nur indem wir also uns in dem Selbsturteil und Gericht durch den Heiligen Geist bewirkt, dem göttlichen Gnadenangebot öffnen, erfahren wir im Glauben unsere Freilösung, die Erlösung. Nun ist die Frage, was wir mit diesem Heil machen, auch im weiteren Vollzug unseres Lebens, in unserem Lernprozess, in der Nachfolge. Da sagt dann aber auch Paulus wieder, sollten wir denn nun in der Sünde verharren, damit die Gnade mehr überströme? Die Antwort, das sei ferne. Es geht nun darum, dass die herrliche Stellung der Glaubenden in Christus und die Darstellung oder der praktische Zustand sich immer mehr annähern in einem Heiligungsprozess, damit der Ausfluss seiner Liebe und seiner göttlichen Kraft in uns wirksam werde. Und das vollzieht sich in dieser Abhängigkeit, in dem ständigen sich durchlichten und durchrichten lassen. Und das ist ein Prozess. Bitte nicht in dem Sinne, dass wir dauernd uns den frommen Puls fühlen, dass wir psychologisieren im falschen Sinne, theoretisieren, diskutieren, debattieren, sondern dass wir glauben. Und ich habe bereits heute Nachmittag darauf hingewiesen, dass dann Gott, wenn der Glaubende sich nicht von den Augen Gottes leiten lässt, denn das möchte Gott gern, möchten das die Eltern auch, dass die Kinder so durch Blickkontakt sich führen lassen. Ich habe es immer als wohltuend empfunden, als ich selber noch unterrichtete, wenn ich vor der Klasse stand, die waren nach der Pause so aufgedreht, dass sie nur durch den Blick still wurden, sich hinsetzten. Es geht aber nicht immer. Auch bei eigenen Kindern nicht immer. Und darum müssen auch andere Maßnahmen greifen. Und Gott tut das auch. Ich will es noch einmal darstellen an einem Beispiel. Ich glaube, ich habe es auch vor Jahren hier schon mal gesagt. Gott muss aus Liebe züchtigen. Ein Vater ist mit seinem Sohn unterwegs in den Bergen. Er ist Jäger, hat sein Gewehr dabei. Der Junge jagt einem Schmetterling nach, will ihn mit seinem Fangnetz ergreifen. Er schaut nun nach diesem wunderschönen Schmetterling, sieht nicht, wie er einem grausig tiefen Abgrund entgegenrennt. Der Vater entdeckt das, ruft den Jungen an, aber der Junge hört nicht. Er wiederholt noch einmal den Schrei, aber der Junge ist so fasziniert von dem bunten Falter, dass der Vater nur noch eins tun kann. Er nimmt sein Gewehr, legt an, zielt auf das Bein des Jungen, drückt ab, trifft den Jungen, der bricht schmerzerfüllt zusammen. Tja, wenn man nur das Geschehen sieht, ist das nicht ein rabiater, ein grausamer Vater? Das sagen doch die, wie kann ein Gott das zulassen? Warum lässt Gott das zu? Um eines höheren Zieles willen, damit der Mensch nicht in den Abgrund hineinrast. Der Junge war gerettet. Nun lassen sich viele nicht retten. Trotz der Schläge Gottes, wir wissen es von der Offenbarung, auch das habe ich dargestellt. Nur die Gemeinde lässt sich durch den Heiligen Geist zurechtbringen, weil sie der Liebe Gottes glaubt. Und in Korinth musste Paulus mit harten Maßnahmen durchgreifen. Und er bestätigt der Gemeinde, dass manche unter Züchtigungsleiden kamen. Krank, schwach, vorzeitig entschlafen. Steht in einem paulinischen Brief. Aber ich sage nochmal die Konsequenz daraus. Wenn wir, das schreibt dann Paulus, uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Wenn ein Kind, das sich vergangen hat, das den Eltern ungehorsam war, sich darunter stellt und Vergebung bittet, dann werden manche Züchtigungsmaßnahmen seitens der Eltern des Vaters unterbleiben können. Und das möchte Gott auch. Und Gott zielt auf die Vollendung der Gemeinde. Und das ist das Erste, was ich jetzt hier so kompakt zusammenfasse. Die Wozu-Frage lässt sich für die Gemeinde bei all den Leiden, die ich dargestellt habe, so beantworten, dass Gott die Vollendung des Einzelnen der Gemeinde will, dass endlich und bald in dieser Zeit die Vollzahl aus den Nationen eingeht und erreicht wird. Und darum heißt es auch in Römer 8, Vers 28, wird denen, die von Gott berufen sind, alles zum Besten mitwirken. Das ist Gottes Zielproklamation, alles. Etwas Wunderbares, wenn wir innerlich darauf eingehen. Und was nun die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, auch in der Nachfolge ausgewirkt hat, das wird dann bei der Gemeinde vor dem Bema Christi nach 2. Korinther 15, 1. Korinther 3, 11 folgende deutlich. Das ist der Richterstuhl, das Preisgericht oder die Preisrichterbühne, wie wir das übersetzen wollen. Da geht es nicht um verloren oder errettet werden, sondern darum, was wir auf dem Grund, der gelegt ist, in Christus aufgebaut haben. Ob wir eigenes aufgebaut haben, auch im Dienst für den Herrn, oder ob der Heilige Geist Frucht gewirkt hat, ob wir in den Werken gewandelt sind nach Epheser 2, Vers 10 oder eigene Wege beschritten sind. Es wird uns da nicht mehr die Sünde vorgehalten, die hat ja Jesus getragen, wenn wir sie ins Licht stellen. Sondern es geht um die Frage, ob wir fleischlich aus dem alten adamitischen Wesen heraus Dinge produziert haben oder ob der Geist Gottes die Herrschaft hatte. Ich habe diese Bilder hin und wieder schon gebraucht, will es aber in diesem Zusammenhang nochmal tun. Holz, Heu, Stoppeln ist etwas, was wir beeinflussen können im Wachstumsprozess. Wir können säen, wir können pflanzen. Sicher, das Gedeihen muss Gott wieder wirken. Aber wir können vieles beeinflussen. Nicht, Martin, das weißt du auch, in deinem Garten, da kann man Freude haben, wenn man mal so einen herrlichen Strauch zieht. Aber wir wissen auch, das schönste Stück ist vergänglich. Wir hatten jetzt voriges Jahr so einen schönen Stock irgendwo erworben und der geht uns ein. Ja, die Pracht, selbst hier so ein schöner Baum, vergeht. Das Kriterium, ob es vergänglich ist oder nicht, ist Feuer. Gericht auch da. Feuer macht offenbar, was substanziell vorhanden ist. Gold, Silber, Edelsteine wird darin nur noch weiter ausgeschlackt. Wir könnten Goldkörner säen. Schön wäre es vielleicht, ja, wenn wir dann auch so einen Goldbaum ernten würden. Das geht leider nicht. Das können wir nicht. Und dann merken wir, wie diametral entgegengesetzt diese beiden Gruppen sind, Holz, Heuschoppen oder Gold, Silber, Edelsteine. Nur das, was Gott wirkt unter Druck, eben unter Leiden, oft im Dunkeln, in Langzeitprozessen, unter Hitze, das bleibt bestehen. Und das, liebe Brüder und Schwestern, sollten wir uns, wenn der Weg auch am Ende steiler wird, immer wieder sagen. Es lohnt sich, das Ziel. Und was sagt der Paulus? Wir wollen das Ziel anschauen. Und wir können die Wozu-Frage nur koppeln mit der Zielfrage und der Zielrichtung. Darüber werde ich morgen noch etwas sagen. Denn die Zielrichtung ist entscheidend. Wenn ich dauernd traurig zurückschaue, ach, das habe ich versäumt. Ach, was da in meiner Kindheit alles passierte. Die moderne Psychologie verlagert ja alles auf die Umwelt, die Ereignisse in der Vergangenheit. Also ich will es mal etwas übertreiben. Auf die Milieuschädigung, da geht es gar nicht mehr, du bist der Mann. Auf die falschen Erziehungsmaßnahmen, die die Eltern vollzogen haben und. Sicher kann vieles daran sein. Aber Gott fragt nicht einmal drüben, nicht nach dem anderen, sondern nach mir selbst. Warst du treu? Die Zielfrage ist entscheidend und Gott möchte, dass die Gemeinde zum Ziel kommt. Und erst dann, wenn die Gemeinde ohne Flecken und Runzel dargestellt ist, nach diesem durchlichtet und durchrichtet werden, wenn wir ihn sehen, wie er ist, unseren Herrn, der uns erlöst hat, dann werden diese Leiden, die wir hier haben in unserem Körper, abgetan sein. Und wir werden vollendet. Vollendet sind wir jetzt noch nicht. Wir dürfen zwar in Christus der Stellung gemäß schon zur Fülle gekommen sein, vom Ziel her leben, aber es ist noch ein Prozess bis dahin, wo wir dann einmal ohne Leid und Tränen in der Herrlichkeit ihn anbeten dürfen. Das Ziel dürfen wir vor Augen halten. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, so beginnt ein Lied, ja, dann wird die Herrlichkeit nachher triumphieren. Und um der vor uns liegenden Freude willen, sagt ja doch Paulus, ordnet er die Leiden richtig ein. Das ist das Mutmachende, das ist Evangelium. Sehen Sie, das kann kein Intellektueller, nur Wissenschaftler, kein Philosoph, kein Bundespräsident, diese Antwort ist uns leider im Hinblick auf das Leid dieser Welt, ich habe es heute Nachmittag schon gesagt, schuldig geblieben. Auch wenn er das Kind in der Krippe erwähnte. Auch der Papst, ich habe im Anschluss an die Nachrichten, vielleicht der ein oder andere auch, so ein 10-minütiges Interview mit angehört, wo er gefragt wurde nach dem Leiden. Diese Antwort, die die Schrift gibt, hatte er leider nicht parat. Es ist menschlich, sozial, sicher, es ist ihm nicht erschlossen und wir wollen uns nicht überheben, aber wir müssen schon einen klaren Blick kriegen. Die Liebe zur Wahrheit zeigt uns auch durch Gericht zur Herrlichkeit, durch Kreuz zur Krone. Und Krone ist ein Symbol für Herrschaft. Mitherrschen, mitregieren, wenn wir hier bereit sind, mitzuleiden. Das Heil, die Gnade können wir nicht erwerben, aber ob wir treu sind in der Nachfolge, das wird Konsequenzen haben. Das sagt auch Paulus in 1. Korinther 15 im Zusammenhang mit den leuchtenden Sternen drüben als Vergleich. Zweitens, wir gehen allmählich weiter. Die Errettung Israels. Darüber wird ja Bruder Kühl morgen noch etwas mehr sagen. Ich möchte es aber auch in meine Thematik einbeziehen. Sehen Sie, das Studium der Geschichte Israels lässt ja auch erkennen, dass Gott mit seinem erwählten Volk, es ist das Erstlingsvolk, wir sind die Erstlinge aus der Schöpfung, aus allen Nationen, dass er mit ihnen viele Gerichtswege wegen des Ungehorsams gehen musste. Der Heilsträger des alten Bundes wurde aufgrund der Ablehnung des Heils in Christus Jesus zunächst beiseite gesetzt. Nur einige aus Israel bildeten mit den Auserwählten aus den Nationen den Leib des Christus. Und wir waren ja auch Zeuge, ein großer Teil von ihnen, Zeuge der schlimmsten Leiden des Volkes wohl insgesamt während der Nazizeit. Dieser Holocaust, der uns alle erschüttert hat, von dem ich auch erst nach dem Krieg erfahren habe. Und da steht schon in 5. Mose 28 vorgezeichnet. Übrigens, es ist erschütternd, wie jetzt wieder erste Anzeichen eines Antisemitismus selbst in unserem Volke deutlich werden. Nicht, das ist wirklich etwas Beschämendes für uns. Und dass da die Israelis, die Regierung, alarmiert sind, ist verständlich. Allerdings sage ich auch, das wird bei denen, die rechtsorientiert sind, nur noch mehr Hass auslösen. Keine Einsicht. Die große Bedrängung der Juden, gerade in diesem Jahrhundert, hatte allerdings auch etwas Positives zur Folge. Was denn? Die Staatsgründung Israels. Die Jäger und die Fischer, von außen wirkend, auch durch Gerichte, müssen Israel zur Sammlung helfen, wenn es auch erst Gruppen sind und die Totengebeine anfangen, sich zu regen. Aber wir dürfen auch wissen, dass gerade in Verbindung mit der letzten Jahrwoche, den Drangsalnöten, eine Erstlingsschar durch die zwei Zeugen errettet wird. Die 144.000. Es ist aber noch nicht das Ende der Gerichte. Ich zitiere einmal Daniel 9,27. Zur Hälfte der Woche wird eben jener, der letzte Weltherrscher, der einen Vertrag mit Israel geschlossen hat, Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und auf dem Flügel von Greuen kommt ein Verwüster, eben jener Diktator, bis fest beschlossene Vernichtung dann über den Verwüster hereinfallen wird. Gott wird dann auch wieder Recht richten. Die zweite Hälfte der letzten Jahrwoche bringt dann die schlimmsten Gerichte auch über unsere Erde. Die Propheten des alten Bundes und auch Jesus selbst haben diese Zeit, und das ist eine endbegrenzte, den Tag der Dunkelheit, des Zorns, des Grimms, der Rache genannt. Und der dient der Vorbereitung der Wiederannahme ganz Israels. Ich darf hier nochmal ansetzen, weil immer wieder auch bei Gläubigen die Frage aufgeworfen wird, müssen wir als Gläubige in dieser großen Drangsal durch diese Leiden erst so den letzten Schliff einer Zurechtbringung bekommen. Nein, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und dass Gott ganz Israel ins Auge fasst, ich will nur dazu zwei Stellen noch lesen. Sammeln, ja, sammeln will ich dich ganz, Jakob, versammeln werde ich den Überrest Israels. Micha 2, 12. Und wenn Gott durch Gerichte das ganze Volk einmal zurechtgebracht haben wird, wenn sie ihn sehen werden, in den sie gestochen haben, das ist das Thema der Offenbarung, dann wird dieses Volk sagen, ich preise dich, Jehova, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn Jehova ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. Was Wunderbares. Aber die letzte Stufe der Errettung wird erst sein in Offenbarung 21. Nämlich, wenn das neue Jerusalem auf der neuen Erde entstanden sein wird. Und da wird dann auch die Gemeinde, der Tempel Gottes, denn es gibt da keinen sichtbaren mehr, in Erscheinung treten. Etwas Wunderbares. Dazu mussten all die schlimmen Gerichte, die das Volk Israel auch durchlaufen musste, dienen. Es ist übrigens auch interessant, ich mache es den Orthodoxen nicht zum Vorwurf, wenn sie nur einseitig, und das ist wahrlich schlimm genug, was wir getan haben, ich will das nicht bagatellisieren, die Schuld eben bei den bösen Deutschen oder jetzt wieder bei den Antisemiten sehen. Gott muss auch das Volk Israel durch Gerichte zum Heil bringen. Und ich sage das mit Wehen und blutendem Herzen. Drittens, wozu das Gericht jetzt an den Nationen? Wozu denn? Damit sogar auch die Nationen heil werden. Wenn das erwählte Erstlingsvolk zu seiner gottgewollten Bestimmung, nämlich der Ganzerrettung, gelangt sein wird, dann kann sich der Heilsplan Gottes auch auf die Nationen richten. Es gibt zahlreiche Textstellen, die das Heil der gesamten Völkerwelt verkündigen. Ich nenne nur gerade mal einige Psalmen. Psalm 57, Psalm 67, Psalm 96 und noch andere Prophetenstellen. Dabei reicht der Spannungsbogen vom Aufzeigen der Heilsfreude der Völker, etwa im Psalm 67, bis hin zum Schauen des Heilungsprozesses. Und wer schaut das? Johannes. Auf der neuen Erde. Da werden ja die Nationen gesunden durch die Blätter der Bäume, die an dem Heilstrom stehen. Dürfen wir uns darüber freuen, auch wenn wir dieses Drama auf dem Balkan sehen. Ich erwähne das immer wieder. Wenn man sich diese Bilder ansieht, das ist erschütternd. Selbst wenn es die verblendeten fundamentalistischen Muslims sind, die Israel jetzt abgeschoben haben, die im Augenblick weder von dem Staat Libanon noch von den Israelis Hilfen kriegen. Es sind ja doch arme Menschen, die hier in Not und Leid sind. Es werden einmal alle dabei sein. Und damit das alles vorbereitet wird, dazu müssen die Siegel, die Posaunen und die Zorneschalengerichte am Ende dieses Äons dienen. Kriege, Umweltkatastrophen, Seuchen, Hunger, das, was wir jetzt erleben, ist wirklich erst ein kleines Wehchen, so möchte ich das mal nennen. Was wir jetzt an Umweltverschmutzung erleben, sicher ist das schon hier und da dramatisch, was etwa in der ehemaligen DDR an Verschmutzung geschehen ist. Nein, das wird schlimm sein, sodass ein großer Teil der Menschheit wohl mehrere Milliarden Menschen zugrunde gehen. Und dennoch ist das noch nicht das Ende, dieses Gericht. Ich habe übrigens auch schon mal hier darauf hingewiesen, in einem anderen Zusammenhang, um die Frage beantworten zu können, warum eigentlich Gott nicht die Verhältnisse verändert. Er tut es einmal im tausendjährigen Friedensreich. Dann sind die besten Verhältnisse, die je auf dieser Erde nach dem Sündenfall zu verzeichnen waren, vorhanden. Und wenn dann Satan wieder losgelassen wird, wird der größte Teil der Menschen nochmal rebellieren. Und dann gibt es ein schlimmes Gericht, ein Feuergericht noch einmal. Dann erst wird diese Erde durch Feuer zugrunde gehen, wahrscheinlich durch ein atomares Geschehen, das Gott aber selber auslöst. Und es werden dann im Zusammenhang damit, wenn Gott das letzte Gericht eröffnet vor dem weißen Thron, alle Menschen, die dann wieder lebendig gemacht werden, vor ihm stehen, mit Ausnahme derer, die vorher ins Leben gezeugt worden sind. Nur diejenigen, deren Namen nicht im Lebensbuch geschrieben sind, die werden dann dem zweiten Tod überantwortet, dem Gericht im Feuersee. Und wir wollen, ich sage es nochmal, diese Gerichte nicht bagatellisieren. Aber wenn wir nun hier aufhören müssten, dann könnten wir die Wozu-Frage nicht mehr stellen. Oder sie würde so eng und einseitig beantwortet werden, dass man sagt, das Gericht triumphiert über die Barmherzigkeit. Steht das in der Bibel? Genau umgekehrt. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und jene Stelle aus 1. Korinther 13, die Atomul oft zitiert hat, Sie können sich wahrscheinlich daran erinnern. Die Liebe, wie rechnet sie? Rechnet sie so auf, wie das manche Fromme machen? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Da können wir Amen sagen. Und darum wird Gott auch einmal den letzten Feind aufheben. Und der letzte Feind ist der Tod, der zweite Tod, der letzte Feind. Gott sei Dank dürfen wir darüber jubeln und jauchzen. Und damit kommen wir zu dem letzten Punkt. Es ist uns die Erlösung der ganzen Schöpfung in Aussicht gestellt. Es ist auch dieses äonische Feuergericht, und ich sage bewusst äonisch, ja, weil vom Griechischen her dieses Wort nicht unendlich bedeutet. Und auch in ganz anderen Zusammenhängen werden Sie das ja wissen, dass wenn da einer, der Sklave war, sich freiwillig seinem Herrn wieder übergibt, ja, er auf ewig weiterhin sein Sklave sein soll, dass das nicht unendlich ist, leuchtet uns da schon ein. Es gibt so viele Stellen. Man muss das aus dem Kontext und dem gesamten Konzept der Bibel entnehmen. Wir erfahren übrigens noch einmal, wir wollen immer wieder auch den Blick zu uns wenden. Ja, wozu denn der spezielle Führungsweg Gottes mit jedem Einzelnen, auch mit der Leibesgemeinde, dann dient? Nämlich das ganze sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung, die ohne ihr Zutun ja unterworfen ist. Römer 8, Vers 19. Und damit wir wissen, wieder eine Zielperspektive, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, darum muss Gott uns manchmal auch so unter Zucht nehmen, erziehen, dass wir wissen, dieser herrliche Reichtum wiegt dann alles auf. Und es heißt in 1. Korinther 6, Vers 2, wisset ihr nicht, dass die Heiligen einmal die Welt richten werden? Und richten wird doch nicht heißen, ich verurteile, oder wollen sie das dann tun, alle anderen, auf ewig. Das heißt, endlos. Wir werden sogar die Engel richten. Und er wird in den zukünftigen Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an uns in Christus erweisen. Und somit ist der Plan Gottes durch die Gemeinde, denn alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, Gott zu Lobe, durch uns. Er macht es nicht durch Engel, sondern durch uns. Und darum müssen wir oft auch solche Wege gehen, Leidensprozesse. Darum wollen wir uns jetzt auch durchlichten, durchrichten lassen, um des herrlichen Zieles willen. Wandelt würdig der Berufung und nicht immer wie die Politiker, die eben leider oft unwürdig wandeln. Ja, dann dürfen wir wissen, das Ende aller Gerichtswege in der Schöpfung wird dann erreicht sein, wenn Gott sein wird, alles in allem und in allen. 1. Korinther 15, 28. Und wir dürfen jetzt schon darüber anbeten, dass das gewaltigste Gericht aller Zeiten, das Gericht am Kreuz auf Golgatha, eine herrliche Frucht zeitigt, die Paulus dann so beschreibt. Damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Jetzt dürfen wir auch nach dem Wozu fragen. Wozu das alles? Merken wir, was wir für eine herrliche Zielperspektive haben. Wir dürfen, und das beschämt mich immer wieder, in der Erkenntnis Gottes diese Antwort geben. Eine andere würde mich nicht befriedigen. Sie würde bedeuten, was viele Evangelikale auch glauben, ja, dass Satan schließlich über Milliarden Menschen triumphiert und nicht Gottes Liebe. Ich habe da einen anderen Gott und ein anderes Gottesverständnis. Und Gott hat uns ja aufgeschlossen, das Geheimnis seines Willens. Ich sage das immer wieder mit aller Demut. Und ich möchte mit einer Schlussbemerkung und einigen Hinweis noch aus Idea schließen. Sehen Sie, wenn es hier heißt, in einem anderen Artikel, Weihnachten 1992, Christen in Angst, nur unter der Überschrift, in Saudi-Arabien 200 Christen in Haft, assyrische Christen leiden in der Türkei, im Iran und im Irak. Folter in China. In den GUS-Staaten. Vereinzelt Diskriminierung durch Kommunisten. Gibt's noch, aber nicht mehr so, wie es früher der Fall war, massiv. Auf dem Balkan, Christen und Muslims sind unter den Opfern dieses Kampfes. El Salvador, die EKD befürchtet neue Repressalien gegen die Kirchen dort. Und so könnte man fortfahren. Und in einem Artikel wird es dann ausgeführt, massive Folter von Christen in China. Leider. Der brüllende Löwe ist noch da und da ist er erkennbar. Gerichte leiden wozu? Letztlich nur zu verstehen unter der Zielperspektive. Auch wenn wir im Einzelnen das nicht immer beurteilen können. Ich habe Hintergründe aufzuzeigen versucht. Bei aller Gott geschenkten Weisheit und Erkenntnis zur Erhellung dieser von mir aufgezeigten Fragen und Probleme dürfen wir nicht verkennen, dass noch manche Fragen unbeantwortet bleiben. Dann aber sollten wir mit Paulus in folgendes Bekenntnis einstimmen. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitarbeiter gewesen? Römer 11, 33, 34. Er beendet allerdings noch ungelöster Probleme diesen Gedankengang mit der herrlichen Perspektive als Hoffnung. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, das All, Tapanta. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, und dann wird einmal jede Spannung gelöst sein, wenn wir das nachher in der Herrlichkeit erleben dürfen. Noch gehen wir durch Spannungen, lasst sie uns in diesem Glaubenslichte bewältigen. Wir dürfen fragen nach dem Warum, aber vor allen Dingen nach dem Wozu. Und das Wozu ist das Finale, das Zielorientierte, und das wird herrlich und wunderbar sein. Unaussprechlich, das hat Paulus gesehen. Wir können es nur ahnen, wollen aber Gott darüber preisen und ihm allein die Ehre geben. Amen.